ARD.
Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die radikal-islamische Hamas hat einem Vorschlag zu einer Waffenruhe im Gaza-Krieg zugestimmt. Die israelische Armee hat Ziele im Osten von Rafah angegriffen und Russland droht Großbritannien mit Vergeltung. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 7.5. um 8 Uhr. Seit Monaten wird über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg verhandelt. Nun hat die radikal-islamische Hamas einem Vorschlag der Vermittler Ägypten und Katar zugestimmt. Dabei handelt es sich offenbar um einen dreistufigen Plan mit jeweils etwa 40-tägigen Feuerpausen. Allerdings müsse Israel seine Truppen ganz aus Gaza zurückziehen. Weitere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt. Die Hoffnung auf eine Waffenruhe hielt jedoch nur kurz, denn Israel erteilte dem Vermittlervorschlag eine Absage. Er sei weit von den eigenen Forderungen entfernt, hieß es von Ministerpräsident Netanyahu. Stattdessen hat die israelische Armee kurz darauf Ziele im Osten der Stadt Rafah angegriffen. Dabei soll es Tote gegeben haben. Nach Angaben eines Armeesprechers handelte es sich bei den getroffenen Zielen um Einrichtungen der Hamas. Meine Kollegin Liane Kossmann hat mit Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv gesprochen. Dabei ging es um die Frage, wie heftig die Angriffe waren und ob es sich dabei um die angekündigte Offensive handelt.
Ja, das kam relativ schnell gestern Abend, nachdem die Hamas eben Zustimmung signalisiert hat und damit auch ein deutliches Zeichen, dass Israel diesen Kompromiss ablehnt. Das waren Kämpfe im Osten der Stadt, also in dem Bereich, der gestern Morgen evakuiert worden war oder wo die Evakuierung zumindest begonnen hatte. Bodentruppen sind da fortgerückt. Es gibt jetzt Berichte darüber, dass die Bodentruppen offenbar das Ziel haben, zum Grenzübergang Rafah zu gehen. Das ist ja ein Gebiet, was Israel kontrollieren will, auch um zu verhindern, dass da Waffen reinkommen, zum Beispiel über die Grenze. Das ist der Beginn des Einsatzes von Bodentruppen dort. Ich glaube, das wird jetzt nicht eine große einmal startende Offensive sein, sondern ein sukzessives Hineinschlittern in diese Bodenoffensive. Die wird immer weiter ausgeweitet. Das geht natürlich einher mit der Evakuierung weiterer Gebiete der Stadt, die sicher in den nächsten Tagen kommen wird.
Israel hat diesen neuen Vorschlag von Katar und Ägypten für eine Feuerpause im Gazastreifen abgelehnt. Es solle aber eine israelische Delegation für weitere Verhandlungen nach Kairo reisen. Unter welchen Voraussetzungen da jetzt und wie erfolgversprechend?
Na, ich glaube, da geht es jetzt vor allem immer noch darum, den schwarzen Peter hin und her zu spielen. Das haben wir in den letzten Tagen und Wochen ja immer wieder gesehen. Gestern Abend war das dann eben die Situation, nachdem die Hamas zugestimmt hatte, dass der Ball im Feld von Netanyahu lag. Und der kann jetzt natürlich einerseits nicht sagen, wir setzen das einfach fort, sondern muss auch dann zumindest nach außen hin signalisieren, wir wollen weiter verhandeln, wir wollen einen besseren Deal. Aber es ist noch gar nicht klar, was für ein Mandat diese Delegation überhaupt hat, wie groß der Wille Israels überhaupt ist, jetzt sich auf einen Deal einzulassen. Offenbar will man jetzt mit der Bodenoffensive in Rafah starten. Das ist ja das letzte Gebiet im Gazastreifen, wo man noch nicht mit Bodentruppen war und wo eben auch die Offensive, der Kampf gegen die Hamas fortgesetzt werden soll. Aus militärischer Sicht ist das notwendig, aus israelischer Sicht. Also insofern glaube ich nicht, dass die Chancen jetzt besonders hoch sind, aber es gab natürlich fieberhafte Vermittlungen. Auch die USA waren nochmal beteiligt. William Burns, der Chef der CIA, war in die Verhandlungen eingebunden und entsprechend groß ist natürlich jetzt dort auch die Enttäuschung.
Steckt in den Angriffen auf Ziele im Osten Rafahs vielleicht aber auch eine politische Botschaft an die Hamas? Noch sind Verhandlungen über einen Waffenstillstand oder ein Geiselabkommen möglich, aber das Zeitfenster, das schließt sich eben.
Ich glaube, es ist eher so, dass Netanyahu, der Ministerpräsident Israels, gar nicht einen Deal zurzeit eingehen kann, weil er eben mit Koalitionspartnern zusammen ist, die ziemlich deutlich gemacht haben, dass sie jedes Zugeständnis an die palästinensische Seite ablehnen. Es geht ja zum Beispiel auch nicht nur um die Freilassung der Geiseln in der Hand der Hamas, sondern auch um die Freilassung von palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Und das ist für seine Koalitionspartner offenbar eine rote Linie. Da gab es auch in den letzten Tagen immer wieder markige Töne. Also ich glaube, ihm sind da auch so ein bisschen die Hände gebunden. Er kann das auch nicht so einfach durchsetzen. Auf der anderen Seite ist der Druck und die Verzweiflung natürlich bei den Angehörigen der Geiseln und denen, die sie unterstützen, sehr groß. Es gab ja in den letzten Stunden immer wieder hier Proteste und die Verzweiflung ist wirklich groß, dass die Regierung offenbar wenig dafür tut, dass die Geiseln tatsächlich freikommen, dass sie nicht die oberste Priorität sind. Denn tatsächlich sind die meisten Geiseln ja im Rahmen eines Geiseldeals Ende November, Anfang Dezember letzten Jahres freigekommen. Und danach sieht es jetzt gerade zurzeit nicht aus.
Sie haben es ja schon gesagt, gestern hat das israelische Militär einen Teil der Bewohner dazu schon aufgerufen, Rafah zu verlassen. 100.000 Menschen sollen vorerst nach dem Willen der israelischen Armee in einer neu geschaffenen humanitären Zone untergebracht werden. Wie viele Menschen sind der Aufforderung Israels denn schon gefolgt?
Also es gab gestern Berichte und wir haben auch Bilder gesehen, dass es Tausende gewesen sein sollen. Es gab Bilder, dass Menschen ihre Sachen zusammenpacken. Die wohnen ja meistens nicht in Häusern, sondern das sind auch schon Zeltstädte, wo sie sind. Die haben wenige Habseligkeiten. Die müssen dann sehen, wie sie da in den Nordwesten kommen, nach Al-Mawasi, diese Region, die da eben ausgewiesen wurde. Viele von diesen Menschen sind schon mehrfach vertrieben worden oder geflohen vor den Kampfhandlungen. Für die ist das natürlich eine furchtbare Lage, zumal auch nicht richtig klar ist, wie die Versorgung dort ist. Israel sagt zwar, dort sind Zelte aufgebaut, dort gibt es auch ein Feldlazarett, dort gibt es auch sonstige Versorgung. Aber das ist nicht richtig klar, ob das auch wirklich klappt. Es geht ja am Ende auch nicht nur um die 100.000 Menschen, die jetzt erstmal die Anordnung bekommen haben, sondern in Rafah suchen 1,2 bis 1,3 Millionen Menschen Schutz und die müssen in Sicherheit gebracht werden. Und ob das in dieser Gegend, die ausgewiesen wurde, gelingt, das wird von vielen bezweifelt.
Ja, hat Israel denn darauf eine Antwort, wenn diese Offensive dann auf ganz Rafah ausgeweitet werden sollte?
Naja, also die Antwort ist Evakuierung, bringt euch in Sicherheit, verlasst die Kampfzone. Das braucht man natürlich auch, um tatsächlich dann auch nur die Hamas zu bekämpfen. Das wären sonst wirklich zu viele zivile Opfer, die man nicht in Kauf nehmen kann, weil der Druck dann wirklich international auch groß wäre. Insofern ja, es gibt die Anordnung, dieses Gebiet zu betreten, wie die Versorgung dort gelingt. Das ist zurzeit noch völlig unklar, aber Israel ist offenbar entschlossen, eben in Rafah die Offensive jetzt durchzuführen und auch dort die Hamas zu bekämpfen. Das ist eines der Kriegsziele. Und daran hält man fest. Und ich glaube, man nimmt dann das Leid der Menschen in den nächsten Wochen, das wir sicherlich erleben werden, in Kauf.
Der engste Verbündete Israels, die USA, wollen die Zustimmung der Hamas zur Waffenruhe bisher nicht kommentieren. Das hat der Nationale Sicherheitsrat der USA bekannt gegeben. Aus Washington, Julia Kastein.
Es gibt eine Antwort der Hamas auf das Geiselabkommen und wir prüfen sie und diskutieren sie mit unseren Partnern, so der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA. Viel mehr ließ sich John Kirby auch weiter nicht entlocken, sondern warb um Verständnis, dass er weder den Inhalt der Antwort noch Amerikas mögliche Haltung dazu zum jetzigen Zeitpunkt kommentieren wolle. Wir wollen diese Geiseln frei bekommen. Wir wollen eine Waffenruhe von mindestens 6 Wochen. Und wir wollen mehr humanitäre Hilfe. Und das Letzte, was ich hier tun will, ist, diesen Prozess zu gefährden, so Kirby. Wir befinden uns in einer kritischen Phase. Noch vor der Antwort der Hamas hatte US-Präsident Biden eine halbe Stunde lang mit Israels Ministerpräsident Netanyahu telefoniert, bestätigte Kirby. Das Gespräch sei, Zitat, konstruktiv gewesen. Der US-Präsident habe darin sehr klar gemacht, dass die USA eine Bodenoffensive oder Militäraktion in Rafah ablehnen, die das Risiko für das Leben der Menschen dort noch vergrößere. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates schloss auf Nachfrage nicht aus, dass die USA sonst ihre bisherige Israel-Politik ändern könnten. US-Präsident Biden steht wegen Waffenlieferungen und Militärhilfen für Israel innenpolitisch unter Druck. Viele Demokraten kritisieren unter anderem, dass Israel nicht genügend humanitäre Hilfe für die Menschen im Kriegsgebiet zulässt.
Schauen wir nun auf den Krieg in der Ukraine. Die Spannungen rund um Russlands Angriffskrieg nehmen zu. Weil Großbritannien der Ukraine freie Hand beim Einsatz seiner Raketen lässt, gibt es nun eine scharfe Drohung aus Moskau. Sollte es ukrainische Angriffe mit britischen Raketen auf russisches Gebiet geben, droht Russland mit Vergeltung. Aus Tiflis, Björn Blaschke.
Britische Militärziele innerhalb und außerhalb der Ukraine könnte Russland ins Visier nehmen. Damit hat Russland gedroht, sollte Kiew von Großbritannien gelieferte Raketen für Angriffe auf Russland nutzen. Das Außenministerium in Moskau erklärte, es habe den britischen Botschafter in Russland einbestellt und der sei gewarnt worden. Eine Reaktion auf ein Interview, das der britische Außenminister David Cameron in der vergangenen Woche gegeben hatte. In dem sagte Cameron, die Ukraine habe das Recht, Ziele auf russischem Staatsterritorium unter Beschuss zu nehmen. Der britische Botschafter sei nun nachdrücklich darauf hingewiesen worden, so das Außenministerium in Moskau, dass die feindliche Aussage Camerons im direkten Widerspruch zu früher gemachten Zusicherungen Großbritanniens stehe. Die Übergabe von Langstreckenmarschflugkörpern an das ukrainische Militär sei an die Bedingung geknüpft gewesen, dass die Waffen unter keinen Umständen gegen russisches Territorium eingesetzt werden dürften. In seinem Interview habe sich der britische Chefdiplomat von dieser Position distanziert und sein Land, so das Außenministerium in Moskau, de facto als Konfliktpartei anerkannt.
Bundeskanzler Scholz ist ins Baltikum geflogen. Auf seiner Reise spielen der russische Angriffskrieg und seine Folgen eine zentrale Rolle. Schließlich sind Estland, Lettland und Litauen Nachbarländer Russlands. Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik des Baltikums sind für Deutschland aber auch interessant, weil die Bundeswehr in Litauen dauerhaft eine Brigade stationieren will. Scholz will deshalb mit deutschen Soldatinnen und Soldaten sprechen, die sich zurzeit für eine Übung in Litauen aufhalten. Aus Riga, Barbara Kostolnik.
Der Kanzler fährt im Boxer vor, einem gepanzerten Transportfahrzeug, zusammen mit dem litauischen Präsidenten Nauseda zur Truppenübung. Scholz wird gleich selbst sehen, wie deutsche, französische und litauische Soldatinnen und Soldaten zusammenarbeiten, um Russland zu signalisieren, die Ostflanke der NATO steht.
Look to the Boxer on the left.
Augen nach links auf das gepanzerte Fahrzeug, kommt die Anweisung eines Soldaten, der durch die Übung führt. Es nimmt den Feind unter Feuer. Scholz sitzt sicher unter einer überdachten Tribüne auf dem Truppenübungsplatz von Pabrade. Von hier bis zur belarussischen Grenze ist es nicht weit, knapp 10 Kilometer nur. Mit einem Feldstecher bewaffnet, auf den Ohren bundeswehrgrüne Ohrschützer, lässt er sich vorführen, dass alles wie am Schnürchen läuft. Mit dabei auch der Kommandant der 10. Panzerbrigade, Rupprecht von Butler.
Wir demonstrieren hier, dass wir die Fähigkeit haben, jederzeit Kräfte an die Ostflanke des Bündnisses zu verlegen.
Die Übung klappt vorschriftsmäßig. Auch der Chef der litauischen Streitkräfte, General Valdemar Rupšys, ist zufrieden. Es ist essentiell, dass er mit den Deutschen, aber auch anderen Verbündeten hier unsere Verteidigungsübungen durchführen. Für einen aber geht das alles hier nicht schnell genug mit dem Aufbau der deutschen Brigade in Litauen, die frühestens 2027 vollumfänglich ihren Dienst leisten soll. Litauens Präsident Nauseda begrüßt die Fortschritte bei der Stationierung der Brigade, aber unser strategisches Sicherheitsumfeld erfordert ein noch schnelleres Tempo. Wir können uns nicht den Luxus leisten, auch nur eine Minute zu vergeuden. Scholz schweigt zu dieser Forderung des litauischen Präsidenten. Von ihm kommt nur das.
Deutschland steht unverrückbar an der Seite der baltischen Staaten. Das ist ein ernsthaftes Engagement. Wir sind einander verpflichtet, das gehört zu den Verständigungen, die wir in der NATO gefunden haben. Und das bedeutet, dass wir einander Schutz gewähren und dass sich alle Staaten darauf verlassen können, dass wir jeden Zentimeter ihres Territoriums verteidigen werden.
Jeden Zentimeter NATO-Terrain verteidigen, das sind stets die Worte des Bundeskanzlers, die er später auch in Lettland wiederholen wird. Beim Treffen mit den Ministerpräsidentinnen der drei baltischen Staaten, drei Frauen. Scholz fühlt sich nicht unwohl in ihrer Präsenz.
Das war für mich und ich glaube für uns alle ein sehr wichtiges Treffen hier in Riga. Das Band zwischen Deutschland und dem Baltikum ist sehr, sehr stark und wir werden es weiter stärken.
Unter anderem eben auch mit dem Ausbau der Brigade in Litauen und einer vertieften Rüstungskoordination.
Auch Verteidigungsminister Pistorius bricht heute zu einer Reise auf. Für ihn geht es in die USA und nach Kanada. Erste Station ist New York. Nach seiner Ankunft wird er eine Rede vor Vertretern des American Jewish Committee halten, das jüdische Interessen vertritt. Pistorius will sich dort auch mit jungen Menschen aus der jüdischen Gemeinde New Yorks austauschen, der größten außerhalb Israels. Morgen trifft der SPD-Politiker dann UN-Generalsekretär Guterres. Unter anderem könnte es um Unterstützung für die Ukraine gehen. Während der Reise wird Pistorius auch seinen US-Amtskollegen Austin treffen. Am Donnerstag wird er weiter nach Ottawa reisen. Dort ist ein Gespräch mit Kanadas Verteidigungsminister Blair geplant. Unterdessen will Russlands Präsident Putin heute mit einer feierlichen Einführung in seine nächste Amtszeit starten. Damit beginnen für den 71-Jährigen 6 weitere Jahre als Staatschef. Aus Deutschland wird nach Angaben des Bundesaußenministeriums weder der Botschafter noch ein anderer Vertreter der Regierung dabei sein. Die jüngste Präsidentenwahl in Russland habe demokratischen Standards nicht entsprochen und könne nicht als rechtmäßig anerkannt werden, sagte eine Sprecherin. Frankreich wird dagegen seinen Botschafter zu den Feierlichkeiten schicken, hieß es aus Diplomatenkreisen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.